Gut, wir reden heute über zwei Dinge. Zunächst einmal über das Gebet im Glauben und dann auch noch über das Gebet im Namen Jesu. Das wird aber dann eine ganz kurze Sache sein, das Gebet des Glaubens. Einige von Ihnen erinnern sich vielleicht zurück, dass ich gesagt habe, damals, als wir über das Gebet der Urgemeinde nachgedacht haben, als sie für Petrus gebetet haben, dass sie zwar intensiv, dass sie ausgestreckt gebetet haben, aber dass sie nicht im Glauben gebetet haben. Erinnern Sie sich? Und ich habe Ihnen damals gesagt, es ist kein Vorwurf, die konnten nicht im Glauben beten. Und ich habe Ihnen die Aufgabe gegeben, warum nicht? Und das war sehr interessant, ich stand dann im Foyer und habe Maya gefragt, Toniolo, und sie konnte mir das ganz spontan gleich beantworten, warum die Urgemeinde in jener Situation nicht im Glauben beten konnte. Und Sie werden das heute Abend sehen, warum das so ist. Unter welchen Umständen können wir im Glauben beten? Ich zeige Ihnen zunächst einmal eine Bibelstelle. Da heißt es, das ist die Zuversicht, die wir zu Gott haben. Wenn wir um etwas bitten nach seinem Willen, so hört er uns. Und wenn wir wissen, dass er uns hört, worum wir auch bitten, so wissen wir, dass wir erhalten, was wir von ihm erbeten haben. Das ist eine ganz erstaunliche Bibelstelle, denn sie sagt hier, dass es Menschen gibt, die nicht nur beten und das bekommen, wofür sie gebetet haben, sondern dass sie schon während sie beten wissen, dass sie das bekommen, wofür sie gebetet haben. Das steht hier. Wir werden anschauen, was hier steht. Dann gibt es eine zweite Bibelstelle, die ist damit verbunden. Jesus sagt in Markus 11, Vers 24, alles, was ihr bittet in eurem Gebet, glaubt nur, dass ihr es empfangt, so wird es euch gegeben werden. Jetzt wollen wir mal schauen, wann erkennen wir den Willen Gottes. Noch einmal 1. Johannes 5, das ist die Zuversicht, die wir zu Gott haben. Wenn wir um etwas bitten nach seinem Willen, so hört er uns. Und wenn wir wissen, dass er uns hört, worum wir bitten, so wissen wir, dass wir erhalten, was wir von ihm erbeten haben. Wann kennen wir den Willen Gottes? Nun, wir kennen den Willen Gottes, wenn er ihn uns offenbart. Das heißt, wir wissen dann, dass Gott unsere Gebete erhört, wenn wir seinen Willen kennen, wenn wir wissen, das will er uns wirklich geben. Verständlich? Es war nicht so ein klarer Gedankengang von mir, habe ich gerade wieder gemerkt, als mein Problem. Ich wiederhole ihn noch einmal. Wir können dann wissen, dass Gott uns das gibt, worum wir gebeten haben, wenn wir den Willen Gottes kennen. Jetzt war es ganz einfach. Jetzt haben Sie es verstanden, alle. Genau. Und jetzt stellt sich natürlich die Frage, unter welchen Umständen kennen wir den Willen Gottes? Wie können wir ihn erkennen? Und da gibt es zwei Möglichkeiten. Die erste Möglichkeit ist, wir haben eine Verheißung, wir haben ein Versprechen in der Bibel. Ein Versprechen von Gott. Sie wissen, was eine Verheißung ist. Etwas, was Gott verspricht, dann kennen wir den Willen Gottes. Und jetzt können wir im Glauben beten und müssen nicht sagen, Herr, wenn es deinem Willen entspricht. Zeigen wir das an einem Beispiel. Die Bibel sagt, wenn jemand von euch an Weisheit mangelt, so bitte er Gott, der jedem gerne gibt und niemand schilt, so wird sie ihm gegeben werden. Wenn jetzt also ein Mensch merkt, ich habe zu wenig Weisheit für irgendeine Sache, dann darf er um Weisheit bitten und er wird die Weisheit garantiert bekommen. Und in diesem Fall muss er nicht sagen, Herr Jesus, schenke mir Weisheit, wenn es deinem Willen entspricht. Weil er weiß, dass es seinem Willen entspricht. Und er kann im Glauben, kann er beten. Die Bibel sagt nämlich, auf alle Gottesverheißungen ist in Jesus das Ja und Amen. Ich zeige Ihnen das mal an einem dummen Beispiel. Stellen Sie sich vor, ein Stadtstreicher käme auf mich zu und würde sagen, Herr Abri, es ist bitterkalt. Ich friere wie ein Schlosshund. Könnten Sie mir nicht einen Mantel schenken? Ich würde ihm antworten, hören Sie, wenn Sie heute Nachmittag um 14 Uhr bei mir nach Hause kommen, dann werde ich Ihnen einen Mantel schenken. Um 14 Uhr klingelt es an der Tür, ich gehe runter, öffne die Tür, vor der Tür steht der Stadtstreicher und jetzt würde er sagen, Herr Abri, Sie haben heute Morgen versprochen, wenn ich zu Ihnen komme, dann werden Sie mir einen Mantel schenken. Bitte. wenn es jetzt ihrem Willen entspricht, dann schenken sie mir doch diesen Mantel. Wie würde ich reagieren? Ich würde sagen, Mann, was sagen Sie da, wenn es meinem Willen entspricht? Natürlich entspricht das meinem Willen. Ich habe es Ihnen doch versprochen. Und genauso ist es mit Jesus. Wenn uns Jesus ein Versprechen gegeben hat in der Bibel, dann wissen wir, dass er uns das geben will. Und jetzt dürfen wir mit dieser Verheißung beten und wir werden es ganz sicher bekommen. Vielleicht sitzen unter uns Frauen, die haben zu Hause einen ungläubigen Mann oder umgekehrt. Sie wissen nicht so recht, wie sollen sie mit ihm umgehen, auch im Blick auf die Verkündigungsevangelisation. Sollen sie ihn einladen oder nicht? Sollen sie ihn ermutigen zu kommen? Sollen sie morgen noch einmal etwas sagen und am Mittwoch noch einmal etwas und dann am Freitag noch einmal etwas oder sollen sie schweigen? Sollen sie ihn ermutigen, in die Gemeinde zu gehen oder nicht? Sollen sie ihn ermutigen, die Bibel zu lesen oder nicht? Ja, was sollen sie jetzt tun? Nun, die Bibel sagt, 1. Petrus 3, dass eine gläubige Frau ihren Mann ohne Worte gewinnen soll. So, das ist die Grundlinie, die steht mal in der Bibel. Aber das heißt ja nicht, dass eine Frau nie etwas sagen darf. Aber wann soll sie sagen? Wann soll sie schweigen? Was soll sie sagen? Verstehen Sie das Problem? Und jetzt darf diese Frau um Weisheit bitten und Jesus wird diese Weisheit ganz sicher bekommen. Und ich bin ziemlich sicher, unter uns sitzen Eltern, die haben Teenager. Und sie wissen vielleicht manchmal nicht mehr, wie sollen sie mit den Teenagern umgehen. Sollen sie sie nun zwingen, in den Gottesdienst zu gehen oder nicht? Sollen sie sie ermahnen, die Bibel zu lesen oder nicht? Sollen sie dieses tun oder sollen sie eher schweigen? Und bitte, das kann ihnen niemand abnehmen. Wer soll ihnen sagen, was richtig ist? Jeder Teenager ist wieder anders. Und jetzt dürfen sie um Weisheit bitten als Eltern. Dürfen sagen, Herr Jesus Christus, ich bitte dich jetzt, schenke mir Weisheit. Und sie werden die Weisheit ganz sicher bekommen, weil es Gott versprochen hat. Es gibt irgendeinen anderen Punkt, wo sie Weisheit brauchen. Es ist eine fantastische Verheißung. Wenn uns Weisheit mangelt, sollen wir darum bitten. Und dann fährt die Bibel weiter. Dann sollen wir aber im Glauben bitten und nicht zweifeln. Denn wer zweifelt, der gleicht einer Meereswoge, die im Wind getrieben und bewegt wird. Ein solcher Mensch denke nicht, dass er etwas von dem Herrn empfange. So, und jetzt möchte ich Ihnen drei Verheißungen zeigen für das missionarische Gebet. Es gibt noch mehr, aber einfach einmal drei Verheißungen. Wenn Sie evangelistisch aktiv sind, dann haben Sie sicher schon festgestellt, dass viele Menschen keine Sündenerkenntnis haben. Haben Sie das schon gemerkt? Man versucht ihnen das zu erklären, dass sie Sünder sind. Man versucht ihnen zu zeigen, dass sie Jesus nötig haben. Und man spürt ganz genau, das geht den Leuten nicht runter. Die merken das nicht. Das prallt an ihnen ab wie an einer Pellerine. Jetzt gibt es eine wunderbare Verheißung. Jesus hat gesagt, wenn er, der Heilige Geist, kommt, wird er der Welt, nicht den Gläubigen, ist das eine Verheißung für die Welt, wird er der Welt die Augen auftun über die Sünde und über die Gerechtigkeit und über das Gericht. Diese Bibelstelle ist nicht so einfach, vor allem der Vers 9 ist dann relativ schwierig, aber der erste Teil ist ganz einfach. Jesus sagt, der Heilige Geist wird der Welt die Augen auftun über ihre Sünden. Das ist eine Verheißung. Und jetzt habe ich mit jemandem über Jesus geredet, über die Sünde. Ich habe ihm erklärt, dass er ein Sünder ist. Und jetzt gehe ich nach Hause und jetzt bete ich für ihn und bete dafür, dass er Sündenerkenntnis bekommt. Verstehen Sie das? Also ich werde dann sagen, Herr Jesus Christus, schenke diesem Menschen, mit dem ich jetzt gerade geredet habe, schenke ihm bitte Sündenerkenntnis. Und der Heilige Geist wird ihm garantiert Sündenerkenntnis schenken, hundertprozentig. Aber hundertprozentig, weil es Jesus versprochen hat. Damit es keine Missverständnisse gibt, das heißt nicht, dass dieser Mensch sich jetzt automatisch bekehrt, ist ja klar. Der kann ja Sündenerkenntnis haben und sich trotzdem nicht für Jesus entscheiden. Aber er bekommt Sündenerkenntnis und er hat eine reelle Chance, sich zu bekehren. Ist das verständlich? Einige von Ihnen sind im Moment nicht bei mir. Darf ich Sie bitten, durchzuatmen? Vielleicht stehen Sie doch noch einmal ganz schnell auf. Das sieht gar nicht gut aus zum Teil. Bitte aufstehen. Ja, genau. So, und jetzt dürfen Sie wieder hinsitzen. Weil es ist schade, wenn Sie das verpassen, was ich Ihnen sage, und es ist nicht ganz einfach. Wissen Sie, wir sind eine Größenordnung, ich kann Ihnen fast von Auge zu Auge sehen. Also denken Sie daran, wenn Sie müde werden. Ein zweites Problem in der evangelistischen Verkündigung ist, dass die Menschen das Sterben Jesu nicht verstehen. Das wissen Sie hoffentlich auch. Also man versucht den Menschen das Evangelium zu erklären. Man macht das mit einer Zeichnung. Sie kennen die Brückenillustration, Sie kennen die Kreise von Thomas und Armin Mauerhofer. Sie kennen alle diese Beispiele und wir haben immer den Eindruck, das leuchtet uns total ein. Das muss doch jedem Menschen einleuchten. Nein, es leuchtet überhaupt nicht ein. Ich sage nicht, dass das Kreuz völlig unlogisch ist. Es ist sehr logisch. Auch, dass Gott hier jemanden bestraft hat, nämlich seinen Sohn anstelle von uns, ist absolut nachvollziehbar. Aber für einen Ungläubigen ist das nicht verständlich. Wenn der Geist Gottes nicht wirkt, hat er keine Chance, das zu verstehen. Und jetzt habe ich jemandem das also erklärt und gehe nach Hause und jetzt gibt es eine wunderbare Verheißung. Nämlich der Heilige Geist wird mich, Jesus, verherrlichen. Jetzt kann ich nach Hause gehen, kann sagen, Herr Jesus, du hast gesehen, ich habe dieser Person das Evangelium erklärt, ich habe erklärt, warum du am Kreuz sterben musstest und jetzt bitte ich dich, öffne ihm die Augen, dass er das wirklich versteht, früher oder später, dass er das begreift. Und der Heilige Geist wird das tun. Nur wir müssen dafür beten. Das ist verheißungsorientiertes Gebet und es wird garantiert geschehen, hundertprozentig. Schon gut, oder? Nun gut, das bedeutet nicht, dass der Mensch sich automatisch bekehrt. Er kann immer noch Nein sagen. Aber er hat eine reelle Chance. Und jetzt zeige ich Ihnen einmal meine Lieblingsverheißung im Blick aufs missionarische Gebet. Sie alle haben wahrscheinlich Leute in Ihrem Umfeld, die einmal mit Jesus unterwegs gewesen sind und vom Glauben weggekommen sind. Haben Sie solche Menschen, die in ihrer Gemeinde aufgewachsen sind, bei ihnen zu Hause, die haben sich bekehrt, waren mit Jesus unterwegs und sind dann von Jesus weggekommen. Haben Sie solche Leute? Sonst kann ich es überspringen. Nein, die haben Sie. Gut. Es gibt eine wunderbare Verheißung. In 1. Johannes 5, Vers 16 sagt die Bibel Folgendes. Wenn jemand seinen Bruder sündigen sieht, hier steht leider Bruder. Ich habe schon gedacht, wenn hier Mensch stehen würde, hätten wir eine universale Gebetsweisung, weil dann können wir für alle Menschen beten. Aber es steht leider Bruder. Also gilt natürlich auch für die Schwester, aber es gilt für jemanden, der also bekehrt und wiedergeboren war. Wenn jemand seinen Bruder sündigen sieht. Das Verb sündigen steht im Griechischen in einer Durativform. Und diese Durativform bedeutet, er hat anhaltend gesündigt. Also er hat nicht einmal gesündigt, sondern er hat so anhaltend gesündigt, so fortlaufend gesündigt, dass er im Laufe der Zeit sein Heil, seine Rettung verloren hat. Es wird deutlich aufgrund dann des Restes des Verses. Er ist nicht mehr unterwegs mit Jesus. Er war mal unterwegs, aber er ist nicht mehr unterwegs mit Jesus. Und jetzt kommt eine Einschränkung. Eine Sünde nicht zum Tode, das ist wahrscheinlich die Lästerung gegen den Heiligen Geist. Aber da müssen wir nicht so Angst haben, weil Jesus alles dran setzt, dass ein Mensch möglichst lange diese Lästerung nicht macht, weil dann wäre ja die Chance hoffnungslos für diesen Menschen. Also Jesus setzt alles dran, dass dieser Mensch möglichst lange diese Sünde nicht macht. Also müssen wir nicht so schnell Angst haben. Und jetzt werden wir aufgefordert, so mag er bitten, der diesen Bruder oder diese Schwester sündigen sieht, soll jetzt für ihn beten. Und jetzt kommt eine absolute Verheißung. Und Gott wird ihm das Leben geben. Und hier steht im Griechischen das Wort Zoe, das bedeutet das geistliche Leben. Das heißt, dieser Mensch wird sich früher oder später wieder neu für Jesus entscheiden und wird das geistliche Leben bekommen. Ja, jetzt denken Sie sofort, ja, aber wo ist da der freie Wille? Hat denn dieser Mensch keine Chance mehr, sich frei zu entscheiden? Muss er, wenn ich für ihn bete, sich früher oder später einfach wieder für Jesus entscheiden? Die Frage kann ich Ihnen nicht beantworten. Ich kann Ihnen nur sagen, wir haben hier eine absolute Verheißung. Es wird geschehen, aber wir müssen dafür beten. Wenn wir nicht dafür beten, wird es nicht geschehen. Das ist also kein Selbstläufer. Ich möchte Sie ermutigen, in Ihren Gebetsstunden beten Sie für all die Leute, die Sie irgendwann mal verloren haben. die sich mal bekehrt haben. Bleiben Sie dran, beten Sie mit dieser Verheißung. Verständlich? Wir machen das seit einigen Jahren, wir haben noch nicht in der Masse, aber wir erleben immer mal wieder, dass sich solche Jugendliche oder ehemalige Jugendliche für Jesus entscheiden. Also, wenn wir eine Verheißung in der Bibel haben, dann wissen wir, dass Gott das geben will und wir können mit dieser Verheißung beten, im Glauben. Es gibt noch eine zweite Möglichkeit, wie wir im Glauben beten können, auch wenn wir keine schriftliche Verheißung haben. Und zwar, wenn uns der Heilige Geist eine Verheißung ins Herz hineingibt. Das ist auch möglich. Also man betet für etwas und während man für das betet, merkt man, Gott will dieses Gebet erhören. Er gibt mir wie eine Verheißung in mein Herz hinein. Das wird angedeutet in Römer 8, Vers 26 und 27. Desgleichen hilft auch der Geist unserer Schwachheit auf, denn wir wissen nicht, was wir beten sollen, wie es sich gebührt, sondern der Geist selbst vertritt uns mit unaussprechlichem Seufzen. Der aber die Herzen erforscht, weiß, worauf der Sinn des Geistes gerichtet ist, denn er vertritt die Heiligen, wie es Gott gefällt. Also noch einmal, wir beten für etwas, wo wir keine schriftliche Verheißung in der Bibel haben. Und plötzlich zeigt uns der Heilige Geist, das will ich schenken. Ich möchte Ihnen das an zwei Beispielen verdeutlichen. Wenn wir für einen Menschen beten, für einen ganz konkreten Menschen, dass er sich bekehrt, dann wissen wir normalerweise nicht, ob er sich bekehren wird oder nicht. Warum? Wir haben keine Verheißung, dass dieser bestimmte Mensch sich ganz sicher bekehren wird. Wir haben keine Verheißung. Verstehen Sie das? Er hat immer die Möglichkeit, Nein zu sagen, obwohl wir intensiv für ihn beten. Ist nachvollziehbar? Und jetzt sage ich Ihnen etwas. Das klingt im ersten Moment hart, aber es ist so. Als Eltern haben wir keine Verheißung, dass unsere Kinder sich für Jesus entscheiden und mit Jesus durchs Leben gehen. Wir haben keine Verheißung. Wir wissen es nie, auch wenn wir noch so intensiv beten. Jetzt sagen Bibelkenner, Moment mal, es gibt doch eine Verheißung. In Apostelgeschichte, Kapitel 16, Vers 31 heißt es doch, glaube und du und dein Haus werden gerettet werden. Jawohl. Diese Aussage gibt es. Und Sie wissen vielleicht, das hat Paulus dem Kerkermeister in Philippi gesagt. Glaube und du und dein Haus werden gerettet werden. Die Frage, die sich jetzt stellt, ist, gilt diese Verheißung nur dem Kerkermeister? Also in dieser Situation hat nur Paulus dem Kerkermeister das gesagt oder gilt sie generell? Das ist die entscheidende Auslegungsfrage. Und jetzt wissen Sie ja, wir glauben ja als Evangelikale, dass die Bibel irrtumslos ist und keine Widersprüche hat. Einverstanden? Und so legen wir normalerweise eine schwierige Bibelstelle anhand einer klaren Bibelstelle aus. So macht man das und das müssen wir hier auch so machen. Sie sind mit mir einverstanden, wenn Paulus zum Kerkermeister sagt, glaube und du und dein Haus werden gerettet werden. Wenn er hier von deinem Haus redet, dann meint er selbstverständlich nicht nur die Kinder, sondern selbstverständlich auch seine Frau. Sind Sie einverstanden? Gut. Und jetzt ist es interessant, im 1. Korintherbrief, Kapitel 7, geht Paulus auf ein Problem ein, nämlich auf das Problem von einem Gläubigen mit einem Ungläubigen verheiratet zu sein. Gläubiger Mann, ungläubige Frau, ungläubiger Mann. Situation ist, dass der gläubige Teil sich in der Ehe vermutlich für Jesus Christus entschieden hat. Und jetzt hat sie ein Problem, hat die Person ein Problem. Und jetzt sagt Paulus, wenn der ungläubige Teil den Gläubigen wegschickt, dann ist der gläubige Teil frei. Also er darf sich dann scheiden lassen. Okay? Wenn der ungläubige Teil ihn behalten will, dann soll er bleiben. So steht das. Aber wenn der ungläubige Teil zur Frau oder zum Mann sagt, geh, dann ist die Frau oder die gläubige Frau, der gläubige Mann frei. Okay, Sie kennen die Stelle. Und jetzt kommt die Begründung, warum Paulus das sagt. 1. Korinther 7, Vers 16, das ist eine klare Aussage. Es ist ja nicht sicher, ob du als Frau deinen Mann zu Christus führen kannst. Oder ob du als Mann deine Frau zum Glauben verhelfen kannst. Also Paulus sagt, du weißt es nicht. Auch wenn du noch so intensiv betest für deine Frau oder für deinen Mann, du weißt es nicht. Und von daher ist es klar, dass diese Bibelstelle dem Kerkermeister gegolten hat und wir leider sie nicht einfach auf uns übertragen können. Jetzt weiß ich, dass das immer zunächst brutal ist, wenn ich das sage. Weil es Eltern gibt, die an dieser Verheißung festgehalten haben. Aber meine Freunde, es ist nicht brutal. Es ist befreiend. Stellen Sie sich einmal vor, die Verheißung an den Kerkermeister würde generell gelten. Und Ihr Kind würde sich nicht bekehren und würde vor Ihnen sterben. Dann müssten Sie sich ja fragen, habe ich irgendetwas falsch gemacht? Wo liege ich schräg in der Landschaft verkehrt? Verstehen Sie das? Also wir haben keine Verheißung. So, aber jetzt kann es sein, dass ich für einen Menschen bete und während ich für diesen Menschen bete, zeigt mir der Heilige Geist, ich will diesen Menschen retten. Und jetzt habe ich die Verheißung im Herzen. Und ich kann weiter beten, bis diese Person zum Glauben an Jesus Christus kommt. Ich habe das gehört von, in einem solchen Seminar hat sich ein Familienvater gemeldet, hat er gesagt, bei mir war das so, ich hatte zwei Söhne, die waren nicht mit Jesus unterwegs. Dann habe ich gebetet und dann hat er gesagt, während ich gebetet habe, habe ich gemerkt, Gott will sie retten. Die werden gerettet, die kommen zum Glauben. Dann habe ich gefragt, ja, und dann habe ich weiter gebetet dafür. Und dann habe ich gefragt, was ist dann passiert? Und dann hat er gesagt, innerhalb von ganz kurzer Zeit haben sich beide für Jesus entschieden. Er hatte eine Verheißung im Herzen. Gut, ein zweites Beispiel. Wenn wir für einen kranken Menschen beten, haben wir normalerweise keine Verheißung, dass dieser Mensch hundertprozentig gesund wird. Es gibt keine Verheißung, dass jeder Mensch gesund wird in der Bibel. Es gibt keine Verheißung. Jetzt sagen gewisse Leute, ja, aber Jesaja 53, Vers 5, da ist doch im Erlösungswerk Jesu die Heilung inklusiv. Also, zum Beispiel, heißt es dort, er ist wegen unseren Sünden verwundet und zerschlagen worden. Die Strafe liegt auf ihm, damit wir Frieden haben. Und durch seine Wunden sind wir geheilt. Hier steckt doch die Heilung in der Erlösung von Jesus am Kreuz. Die Aussage ist absolut richtig. Die Heilung steckt tatsächlich in der Erlösung, im Erlösungswerk Jesu drin. Aber in dieser Verheißung steckt nicht, dass das hier auf dieser Erde geschehen muss. Das heißt, diese Heilung geschieht in jedem Fall. Aber in vielen Fällen eben erst in der neuen Welt Gottes. Wissen Sie, wenn das nicht so wäre, dann müssten wir ja nichts anderes machen, als in die Krankenhäuser gehen, für alle Kranken beten. Sie würden nämlich gesund werden, wenn die Verheißung absolut wäre. Und jetzt sagen Sie bitte ja nicht, es wären nur die Gläubigen gesund. Wenn wir die Apostelgeschichte lesen, merken wir plötzlich, das war ja ein missionarisches Mittel. Da sind ja Leute gesund geworden, die noch nicht gläubig waren und die zum Teil nicht einmal gläubig geworden sind. Verstehen Sie? Wir müssen nur in die Spitäler gehen und alle wären gesund. Und da merken wir, es funktioniert nicht. Und noch etwas, niemand von uns würde sterben. Oder fast niemand. Weil alle, die alt werden und sterben, sterben irgendwann mal an einer Krankheit. Also wir haben keine Verheißung garantiert, wir haben keine Verheißung, dass jemand gesund wird. Jetzt kann es aber passieren, darum werde ich meistens wie beten für einen Kranken, Herr Jesus, heile diesen Menschen, wenn es deinem Willen entspricht, klar. Jetzt kann es aber passieren, dass ich für einen Menschen bete und plötzlich zeigt mir der Heilige Geist, dieser Mensch wird gesund. Und jetzt bete ich nicht, Herr, wenn es deinem Willen geschieht, es passiert. Sie kennen das wunderschöne Beispiel, Petrus und Johannes gehen zum Tempel, vor der Tempelpforte sitzt dieser Gelähmte und dann sagt der Petrus nicht zu ihm, du schau mal, jetzt beten wir mal für dich, mal schauen, was da irgendwo geschieht, wollen wir mal beten. Sondern er sagt, Silber und Gold habe ich nicht, aber was ich habe, das gebe ich dir im Namen Jesu, steh auf und geh. Und der Kerl springt in der Weltgeschichte herum. Verstehen Sie, das konnte Petrus nicht immer. Aber in dieser Situation wusste er ganz genau, der Mensch wird gesund. Das ist eine Verheißung, die der Heilige Geist in sein Herz hineingegeben hat. Es kann auch mal anders sein. Ein Pastor einer FEG, als ich das gebracht habe, hat gesagt, ich habe es folgendermaßen erlebt. Ich habe eine ältere Frau krank besucht und während ich gebetet habe, hatte ich den Eindruck, Gott will sie nicht heilen, sondern heimnehmen zu Gott. Dann hat er das, ich weiß nicht mehr genau, irgendwie seelsorgerlich natürlich mit ihr besprechen müssen. Und dann hat er gesagt, Herr Jesus, bitte nimm sie doch im Frieden nach Hause. Und sie ist kurze Zeit später gestorben. Hatte eine Verheißung in diese Richtung. Also, verstehen Sie das? Wir können im Glauben beten, wenn wir eine Verheißung haben. Entweder durch das Wort Gottes oder durchs Wirken des Heiligen Geistes. Und jetzt sage ich Ihnen ganz offen, es fällt mir natürlich viel, viel leichter, wenn ich eine Verheißung in der Bibel habe. Ist ja klar, weil dann ist es schwarz auf weiß. Wenn ich nur durch den Heiligen Geist habe, kann ich mich ja immer auch irren. Und ich muss Ihnen sagen, man kann sich irren. Wir erleben das auch immer mal wieder, Christen, man steigert sich so in ein Anliegen hinein, man hat so diesen intensiven Wunsch und am Schluss hat man den Eindruck, es ist Glaube, dabei ist es nur der Wunsch, den man hat. Also hier muss man aufpassen. Dennoch möchten Sie weiterkommen im Glauben, in Ihrer Beziehung zu Jesus, dann müssen Sie experimentieren. Da möchte ich Ihnen Mut machen, müssen Sie Dinge ausprobieren, gerade auch solche geistliche Dinge, die man nicht so ohne weiteres einfach im Griff hat. Ich möchte Sie ermutigen, ich bin auch nicht so ein Mutiger, aber ich muss mich immer selber ein bisschen ermutigen in diese Richtung. So, also wenn wir eine Verheißung haben, können wir im Glauben beten. Und jetzt kehren wir zu dieser Stelle zurück, Markus 11, 24. Jesus sagt, alles was ihr bittet in eurem Gebet, glaubt nur, dass ihr es empfangt, so wird es euch zuteil werden. Wir können nur im Glauben beten, wenn wir diese Verheißung haben. Durch das Wort Gottes, durch den Heiligen Geist. Und hier irren sich teilweise die charismatische Bewegung, die den Eindruck hat, ich muss nur genügend glauben, wenn ich nur genügend glaube, wird es schon geschehen. Das ist nicht biblischer Glaube, das ist magisches Denken. Ich habe den Eindruck, dass ich mit meinem Glauben Gott manipulieren kann. Das ist Magie, das ist nicht christlicher Glaube. Also ich kann nur im Glauben beten, wenn ich eine Verheißung habe. Ich sage Ihnen das an einem Beispiel noch, das kennen Sie vielleicht auch. Man hat 30 Stühle gestellt. Und dann kommen genau 30 Leute. Und dann sagt man doch manchmal, ach, wir hätten 40 Stühle stellen sollen, dann wären 40 Leute gekommen. Nein. Sie hätten 40 Stühle stellen können, es wären trotzdem nur 30 Menschen gekommen, ganz sicher. Es sei denn, am Nachmittag hätte Ihnen der Heilige Geist gesagt, stelle 40 Stühle. Wenn Sie jetzt nur 30 Stühle gestellt haben, ist das Unglaube. Aber wenn Sie keine Verheißung haben, können Sie 30 Stühle stellen, es kommen 30. Sie können 40 Stühle stellen, es kommen 30. Sie können 30 Stühle stellen, es kommen 40. Da müssen Sie halt noch Stühle nachstellen. Sie verstehen, was ich damit meine. Wir können nur im Glauben beten, wenn wir eine Verheißung haben. Aber wenn wir sie haben, dann sollen wir im Glauben beten. Und das bedeutet, dass ich einfach daran festhalte. Die Bibel sagt dir, erbitte aber im Glauben und zweifle nicht. Das heißt, ich gebe jetzt meinen negativen Gefühlen, meinen zweifelnden Gefühlen einfach keinen Raum. Spielt keine Rolle, ob ich das fühle. Spielt keine Rolle, ob da wieder Zweifel hochkommen, aber ich gebe dem keinen Raum, sondern ich sage, Jesus, du hast es versprochen und ich halte daran fest, bis das soweit ist. Das heißt, im Glauben beten. Sie kennen Georg Müller? Wenn er ein ganz wichtiges Gebetsanliegen hatte, dann hat er manchmal einige Tage die Bibel gesucht, eine Bibelstelle gesucht, eine Verheißung für dieses Anliegen. Und wenn er sie gefunden hat, dann hat er mit offener Bibel gebetet, seinen Finger draufgestellt, gelegt und gesagt, Herr Jesus, ich halte daran fest, du hast es hier versprochen und ich werde so lange dran bleiben im Gebet, bis du es mir gegeben hast. Das heißt im Glauben beten. Nachvollziehbar? Gut, was passiert, wenn Sie keine Verheißung haben? Kein Problem. Dann beten Sie auch. Und dann erbeten sie erwartungsvoll, wie die Urgemeinde bei der Befreiung von Petrus. Und dann beten sie konkret und dann beten sie und so weiter. Sie verstehen, was ich meine. Und sie haben genauso Chance, dass Gott das Gebet erhört. Aber sie können nicht im Glauben beten, wie die Urgemeinde. Aber sie können eine gewaltige Gebetserhörung erleben, wie die Urgemeinde. Ist alles klar? Ist mir wichtig, dass Sie den Unterschied sehen. Ich komme noch zum zweiten. Thomas, keine Angst, ich habe nicht mehr so lange. Das Gebet, nein, auch wenn ich lange Zeit hätte, hätte ich nicht mehr lange. Das Gebet im Namen Jesu. Im Johannesevangelium werden wir mehrmals aufgefordert, im Namen Jesus zu beten. Zum Beispiel Johannes 14. Da heißt es, was ihr bitten werdet in meinem Namen, das will ich tun, damit der Vater verherrlicht werde im Sohn. Was ihr mich bitten werdet in meinem Namen, das will ich tun. Nun wissen Sie, es gibt Christen, vor allem im angelsächsischen Raum, die beten zum Vater im Himmel. Dann kommen alle Anliegen und am Ende schließen sie, wir beten im Namen Jesu. We pray in the name of Jesus. Nun, diese Floskel ist natürlich nicht gemeint. Sie können diese Floskel beten, wenn Sie wollen, Sie können sie weglassen, aber deswegen beten Sie noch lange nicht im Namen Jesu. Im Namen Jesu beten bedeutet, dass Sie genau für die Dinge beten, für die Jesus beten würde, wenn er heute auf dieser Welt leben würde. Das heißt im Namen Jesu beten. Und jetzt merken Sie, das ist genau dasselbe, was ich vorher gesagt habe. Wir beten nach dem Willen Gottes. Das heißt im Namen Jesu beten. Und ich könnte Ihnen die ganze, alles was ich erklärt habe, könnte ich auch unter diesem Punkt noch einmal erklären. Wir beten für die Dinge, für die Jesus auch gebetet hätte, wenn er hier auf dieser Erde leben würde, jetzt. So, im Namen Jesu beten bedeutet aber noch mehr. Und zwar, ich gehe zur Himmelsbank, nicht weil ich einen Rechtsanspruch habe, sondern weil Jesus Christus für mich am Kreuz gestorben ist. Man hat früher im Namen Jesu oft so verglichen mit einem Scheck. Man gebrauchte den Scheck heute nicht mehr so oft, aber Sie kennen noch das Scheckprinzip. Es gibt es immer noch. Stellen Sie sich einmal vor, ich wäre vor einigen Stunden in Bülach auf eine Bank gegangen. Zum Kassier hätte gesagt, würden Sie mir bitte 5 Franken auszahlen. Der Kassier hätte gefragt, haben Sie ein Konto auf unserer Bank? Hätte ich gesagt, tut mir leid, habe ich nicht. Aber schauen Sie mal, Sie und die Bank, Sie sind ja reich. 5 Franken, was ist schon 5 Franken? Nun, der Kassier würde sagen, tut mir leid, Sie bekommen nichts, kein Konto, kein Geld. Warum bekomme ich nichts? Weil ich in meinem eigenen Namen auf die Bank gegangen bin. Jetzt stellen Sie sich einmal vor, ein Geschäftsmann käme auf mich zu und würde sagen, Herr Abri, ich finde Ihre Arbeit fantastisch. Ich möchte Sie großzügig finanziell unterstützen. Er zückt das Scheckheft und schreibt darauf, zahlen Sie an Beat Abri die Summe von 1 Million Schweizer Franken. Jetzt gehe ich wieder auf die gleiche Bank. Soll ich Ihnen etwas sagen? Es spielt keine Rolle, ob ich ein Konto dort habe oder nicht. Es spielt keine Rolle, ob ich ein schönes Jackett anhabe oder zerschlissene Hosen. Es spielt keine Rolle. Früher oder später bekomme ich bestimmt die 1 Million Schweizer Franken. Jemand hat dann gesagt, eher später. Kann sein, aber ich bekomme sie. Warum? Ich bekomme sie, weil ich nicht in meinem Namen gehe, sondern im Namen dieses Mannes. Und er hat viel Geld und der Scheck ist gedeckt. Das bedeutet im Namen Jesu zum Thron Gottes kommen. Ich komme nicht zu ihm, weil ich den Eindruck habe, ich bin so ein guter Christ. Ich habe schon so viel stille Zeit gemacht und ich habe schon so lange gebetet und weiß ich was alles. Darum sollte Gott doch dieses Gebet erhören. Nein, sondern weil Jesus für mich am Kreuz gestorben ist. Ich habe ein Beispiel gelesen von einem Mann, der zu seinem Seelsorger ging und sagte, ich verstehe Gott nicht mehr. Ich habe ein Anliegen, bei dem ich den Eindruck habe, dieses Anliegen entspricht dem Willen Gottes. Ich bin schon seit 30 Jahren Christ. Seit 25 Jahren bin ich Ältester der Gemeinde und Gott erhört dieses Gebet trotzdem nicht. Was mache ich falsch? Nun, was hat er falsch gemacht? Er ist in seinem eigenen Namen zum Thron Gottes gekommen. Er hatte den Eindruck, ich bekomme etwas, weil ich 30 Jahre Christ bin. Ich bekomme etwas, weil ich 25 Jahre Ältester bin, weil ich so ein treuer Christ bin. Es ist im eigenen Namen gekommen und darum hat er es nicht bekommen. Es kann also sein, dass Gott uns ein Gebet nicht erhört, obwohl er es erhören möchte, weil wir den Eindruck haben, wir haben etwas verdient. Sehen Sie, wir sind alle Sünder. Die Besten unter uns sind Sünder. Und wenn wir etwas verdient haben, dann haben wir die Hölle verdient. Aber sicher keine Gebetserhörung. Übrigens, Sie können ganz schnell prüfen, ob Sie im eigenen Namen zum Thron Gottes kommen oder im Namen Jesu. Ist Ihnen das auch schon mal passiert? Sie haben für etwas gebetet, wo Sie den Eindruck hatten, das ist etwas Riesengroßes. Also wenn Gott dieses Gebet erhören würde, das wäre unglaublich, das wäre gewaltig. Kennen Sie das? Und wenn man mit einem solchen Anliegen zu Gott kommt, dann kommt ganz schnell der Teufel und sagt, was? Du erwartest, dass Gott ein solches Gebet hört. Schau dich doch einmal an. Schau doch mal an, was für ein armes Würstchen du bist. Und du glaubst wirklich, dass Gott ein solches Gebet erhört. Wenn ich jetzt in meinem eigenen Namen komme, was mache ich? Ich ziehe mich zurück. Ich sage, ja stimmt, also das kann ich eigentlich nicht erwarten, dass ich so etwas bekomme, weil schau mich einmal an. Wenn ich im Namen Jesu komme, sage ich, ja das stimmt, ich bin ein total armes Würstchen. Aber Jesus ist für dieses arme Würstchen gestorben. Und darum bekomme ich das. Ich bin ein Kind Gottes und so weiter. Also wegen Jesus. Und ich gehe ja jetzt nicht in meinem Namen, sondern im Namen von Jesus gehe ich zum Thron Gottes. Es passiert ab und zu, dass Leute auf mich zukommen und sagen, könnten Sie nicht für das und das beten? Also zunächst einmal, ich finde das schön, wenn man füreinander betet. Das soll man auf jeden Fall tun. Aber manchmal kommen Leute auf mich zu und ich werde den Eindruck nicht ganz los, dass sie den Eindruck haben, wenn ich jetzt dafür beten würde, dann wird Gott dieses Gebet vielleicht mehr erhören, als wenn sie allein beten. Was machen sie falsch? Sie gehen im Namen, in ihrem eigenen Namen zum Thron Gottes, statt im Namen Jesu. Also das ist ein ganz wichtiger Punkt. Sie erinnern sich, vor 2 Wochen habe ich Ihnen ja gezeigt, was wir alles machen müssen, die Bedingungen, und die müssen wir halten. Aber wenn wir das gehalten haben, können wir nicht sagen, oh Herr Jesus, wir haben jetzt das alles gehalten, also musst du es jetzt geben. Sondern auch dann müssen wir sagen, aber eigentlich haben wir immer noch nichts verdient. Aber wir kommen im Namen Jesu zu dir. Ja, das war das, was ich Ihnen gerne mitgeben wollte. Und ich möchte Sie ermutigen, ich mache das eigentlich selten, aber bei diesen 4 Seminarteilen würde ich Sie ermutigen, hören Sie sie hin und wieder mal nach. Wissen Sie, es hilft mir selber, wenn ich sie predigen muss, weil dann muss ich immer wieder durchdenken. Und dann praktizieren Sie nicht alles miteinander, das geht sowieso nicht, ist viel zu viel. Aber probieren Sie mal das und prägen Sie das ein, dann das nächste und so weiter. Und so werden Sie immer mehr im Gebet wachsen, auch zunehmen an Erkenntnis und selbstverständlich mehr Gebetserhörungen erleben. Da möchte ich Sie herzlich ermutigen und Sie dazu einladen.